Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zum heutigen Bibelabend. Und ich werde zum Anfang beten, dann singen wir ein Lied. Dann werde ich die Stelle von diesem Thema weitergeben. Und dann werden wir so noch Zeit nehmen am Schluss, dass wir vielleicht noch eure Sachen mitteilen können, auch Gebetsanliegen, dass wir auch noch beten können. Ich werde zum Anfang gerade beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zusammenkommen in deinem Namen. Wir danken dir, Herr, für das Wunder der Gemeinde, wo du geschaffen hast als ganz wichtigen Eckpfeiler vom göttlichen Heilsplan. Dass wir eine Gemeinde sein dürfen vor dir, Herr. Dass wir dürfen wissen, auch wenn wir eine kleine Ortsgemeinde sind, so dürfen wir doch bei dir bekannt sein. Ja, du kennst uns mit Namen, du kennst jedes Einzelne mit Namen und du bist unser Haupt, Herr, wir wollen uns in allem dir ganz unterordnen. Wir danken dir auch für das Bild, das wir haben anschauen, von dieser Beziehung zwischen Mann und Frau, von dieser tiefen Beziehung und dass du das hast übertragen auf Gemeinde und Beziehung zu dir. Die Beziehung zwischen Brut und Brütigam. Wir danken dir, du treuer Herr, für all die grossen biblischen Wahrheiten, die als Geheimnis verborgen waren im Alten Bund und im Neuen Bund jetzt so hell dürfen leuchten. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir ein Stück mehr verstehen von diesem gewaltigen Heilsplan. Dass wir ja dankbar einfach auf dich schauen, in allem wissend, was auch immer jetzt gerade ist. Du bist grösser, du stehst weit drüber. Deine Gedanken sind weit überlegen über all dem, was uns beschäftigt. Und ja, du siehst das Ende. Und wir wollen dich bitten, Herr, hilf du mir, jeden von uns, unser Leben vom Ende an anzuschauen, aus der Ewigkeitsperspektive. Hilf du uns immer mehr, diesen Blick zu bekommen. Wir danken dir dafür, Herr. Möchtest auch bei denen sein, die daheim sind, dass du sie bewahrst und behütest, ihre Gedanken bewahrst und dass du ihre Herzen auf dich ausrichtest. Amen.
Amen.
Ja, wir kommen heute zu dem letzten Teil, zu dem letzten Aspekt in der Thematik das Geheimnis der neutestamentlichen Gemeinde. Also das ist unser Überthema gewesen jetzt in diesem Exkurs, das Geheimnis der Gemeinde. Und wir kommen jetzt zum fünften Aspekt dieses Geheimnisses. Ich möchte ganz kurz wiederholen, die ersten vier Aspekte, das hat begonnen auf Seite 20 im Skript. Der erste Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde war Offenbarung 1,20, dass die Gemeinde symbolisiert ist durch die Sterne und durch die Leuchter. Nun ist es ja so, ein Geheimnis ist eine geistliche Wahrheit, die erst im Neuen Bund offenbar worden ist, im Alten Bund noch nicht bekannt war. Im Alten Testament war bekannt, dass Engel Boten sind, dass mit Engel Boten gemeint sind. Und es war bekannt, dass die Boten auch die Priester meinte. Unter den Boten oder Engel verstand das Alte Testament, Prophet Malachi formuliert das so, meint er die Priester, deren Lippen Gottes Wort zu verkündigen und zu bewahren haben. Das war bekannt im Alten Testament. Und im Alten Testament war auch das Prinzip der Leuchter bekannt. In der Stiftshütte, im Tempel, ein wichtiger Platz, der Leuchter. Und aus Zacharia 4 war auch bekannt, dass der Leuchter nur etwas bringt, wenn er kontinuierlich mit Öl versorgt wird. Wie soll ein Leuchter brennen? Auch der schönste aus Gold getriebene, aus einem Stück getriebene Leuchter kann nicht leuchten, wenn er kein Öl hat. Das war auch bekannt aus dem Alten Testament, eben gerade mit der Stelle Zacharia 4. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Wie wichtig die Versorgung des Leuchters mit dem Öl. Aber es war nicht bekannt, dass diese beiden Tatsachen sich einmal auf die Gemeinde des neuen Bundes beziehen werden. Das war das Geheimnis. Das war nicht bekannt. Die Engel, die Boten, die Lippen der Boten, die die Lehre Gottes verkündigen und bewahren sollen in der neutestamentlichen Gemeinde und dass die Gemeinde ein Leuchter ist, der nur leuchten kann unter konstanter Versorgung durch das Öl, durch den Heiligen Geist. Das war der erste Aspekt des Geheimnisses der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist sozusagen das Fundament, der Auftrag der Gemeinde. Sie soll leuchten und sie soll das Wort Gottes verkündigen und bewahren. Das ist das Fundament, die Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde. Und dann haben wir gesehen, den zweiten Aspekt aus Epheser 3, und zwar die Zusammenführung, die Einheit von Juden und Heiden zu einem Leib. Und dass dieser Leib der Leib des Christus ist. Das offenbart Epheser 3 nebst der Tatsache, und das ist jetzt der eigentliche Kern des Geheimnisses der Gemeinde, nebst der Tatsache, dass auf diese Weise eine neue Gemeinschaft etabliert, gegründet, offenbar wurde, eingesetzt wurde. Eine neue Art von Gemeinschaft, damit ich offenbar mache, sagt Paulus, welche Gemeinschaft, welcher Art die Gemeinschaft nun ist. Und zwar ist gemeint die Gemeinschaft unter den Gläubigen, Heiden und Juden zum Beispiel, gemeinsam, zusammen mit dem dreieinigen Gott. Diese neue Gemeinschaft, das war das Geheimnis pur, Geheimnis nun offenbart. Das Geheimnis des Vaters, Gottes des Vaters und des Christus, wie es dann in Kolosser 2 steht. Die neue Gemeinschaft unter Menschen zusammen mit dem dreieinigen Gott. Zweiter Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde. Dann haben wir den dritten Aspekt betrachtet, das ist im Skript Seite 21, anhand von Kolosser 1. Dort wird das offenbart, diese gewaltige Wahrheit, dass nun Christus selber in den Gläubigen wohnt. Dass er Wohnung nimmt. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der dritte Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde. War das bekannt im Alten Testament? Nein. Der Messias war bekannt. Dass der Messias kommt, war bekannt. Aber es war nicht bekannt, dass es eine Gemeinde gibt, eine Gemeinde im Neuen Bund, wo Christus selber in den Herzen, dieser Messias in den Herzen der Gläubigen wohnen wird. Und das Geheimnis ist die Tatsache, dass der Herr Jesus in jedem Gläubigen höchstpersönlich wohnt und damit auch wieder diese neue Gemeinschaft begründet. Das Fundament darstellt dieser neuen Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, wie es das vorher noch nicht gegeben hat. Dann sind wir gekommen zum vierten Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, weil es so wichtig war. Das war Epheser 5. Die Gemeinde als Braut des Herrn. Auch wieder ein Aspekt dieser neuen Gemeinschaft. Und zwar noch einmal hat man den Eindruck, eine Dimension tiefer geht diese Gemeinschaft. Dass Christus sie vergleicht mit der Ehe oder eben mit der Beziehung zwischen einer Braut und dem Bräutigam, wir die Braut, er der Bräutigam. Das ist noch einmal eine Dimension tiefer dieser neuen Art von Gemeinschaft, die mit der Gemeinde eingeführt wurde. Ja, das war der vierte Aspekt. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Aspekt, zum fünften Aspekt. Es geht um die Stelle 1. Korinther 15. Das ist ja das Auferstehungskapitel, wo die Lehre über die Auferstehung so herrlich entfaltet wird. Und der fünfte Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde besteht in der Verwandlung und der Entrückung. Wir müssen uns bewusst sein, trotz dieser unfassbaren neuen Gemeinschaft, trotz dieser Tiefe der neuen Gemeinschaft zwischen den Gemeinden oder innerhalb der Gemeinden unter den Menschen mit ihrem dreieinigen Gott, ist diese Gemeinschaft heute noch nicht sichtbar, offenbar. Darum geht es im fünften Aspekt des Geheimnisses zur Gemeinde. Die tiefe Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott, Jesus Christus, dem Geist Gottes, Gott dem Vater, ist noch nicht sichtbar, noch nicht offenbar geworden. Dazu wollen wir 1. Johannes 3, Vers 2 aufschlagen. 1. Johannes 3, das ist jetzt im Skript auf Seite 31. 1. Johannes 3, Vers 2, der erste Teil. Da formuliert Johannes diese Tatsache so treffend. Er schreibt: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist, man könnte auch sagen, aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das meine ich damit, dass diese tiefe Gemeinschaft noch nicht sichtbar ist, noch nicht offenbar ist. Sie ist vorhanden. Aber sie ist noch nicht offenbart, so dass man es mit den Augen sehen könnte und beschreiben könnte, wie das genau aussieht. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und dieser fünfte Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde kündigt genau dieses Offenbarwerden an. Das wird jetzt angekündigt und beschrieben, wie das sein wird. Und wie schon angetönt, es geht um die Tatsache schlussendlich der Auferstehung, der Verwandlung und damit auch um die Entrückung. Wir wollen uns kurz ein paar Gedanken machen, wie ist denn das mit der Lehre der Auferstehung im Alten Testament. Das lohnt sich. Ich habe gestaunt, als ich mir das überlegt habe. Ja, was war denn bekannt im Alten Testament davon? Weil es ist ja ein Geheimnis, wenn Paulus sagt in 1. Korinther 15, 50, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und dann spricht er von der Entrückung und von der Verwandlung. Also muss beides etwas sein, was noch nicht bekannt war im Alten Testament. Vielleicht, bevor wir die Stelle im Alten Testament anschauen, möchte ich den Text kurz lesen, dass wir ihn im Ohr haben. 1. Korinther 15, 50 bis 58. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir werden gleich sehen, warum dieser letzte Vers so wichtig ist und warum Paulus ihn am Schluss von diesem Abschnitt geschrieben hat, diese Vers 58. Eben jetzt wollen wir uns kurz Gedanken machen, wie war denn das im Alten Testament mit der Lehre der Auferstehung, mit der Auferstehungshoffnung im Alten Testament. Und man staunt sofort, wenn man Stellen sucht zum Thema Auferstehung im Alten Testament, wie spärlich sie zu finden sind. Und öfters drücken sie die Stellen, die es gibt, auch nur sehr andeutungsweise die Auferstehung aus. Und doch waren die Patriarchen ganz offenbar erfüllt mit der Hoffnung auf die leibliche Auferstehung. Das können wir natürlich zurückblickend aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief sehr gut beweisen, dass das eine selbstverständliche Hoffnung unter den Gläubigen des Alten Testamentes war. Ich lese Hebräer 11, wenn wir da ab Vers 13 lesen. Diese alle sind im Glauben gestorben. Er hat begonnen bei Abel, dann bei Henoch dann bei Noah, über Noah gesprochen, dann über Abraham und sagt nun, diese alle sind im Glauben gestorben. Im Glauben gestorben. Ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Das Verheißene war ganz offensichtlich das ewige Leben, die Heimat in der Ewigkeit. Und sie haben erkannt, dass sie nur Fremdlinge sind auf Erden in diesem Leben. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie es dabei jenes im Sinn gehabt, das irdische Vaterland, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Hier der klare Beweis, die Patriarchen wussten um die Ewigkeit, um die Auferstehung, um das himmlische Heimatland. Sie trachteten nach dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt oder eine Heimat, Polis, ein Gemeinwesen, eine Heimat bereitet. Dann auch im Vers 22, durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. 400 Jahre später würden sie ausziehen wieder aus Ägypten. Und Josef hat Anordnungen, nehmt meine Gebeine mit. Warum? Wegen der Auferstehungshoffnung. Ganz offenbar. Unmöglich, dass Josef dachte, nach dem Tod ist alles aus. Sonst hätte er keine Vorkehrungen getroffen. Dann Vers 25. Moses, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Er wusste, dass das Eigentliche noch kommt. Er hatte eine Ewigkeitsperspektive, sonst wäre er ruhig in einem Saus- und Brausleben am Königshof des Pharaos geblieben. Nein, er wusste, ich will lieber die Schmach meines Volkes und ihres Messias tragen und in die himmlische Heimat eingehen. Und dann auch die Verse 35 bis 40, ich lese noch ab Vers 39. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Hier auf der Erde, sie haben Verheißung bekommen, sie haben Glauben gehabt, aber die Verheißungen haben sich noch nicht erfüllt. Und sie wussten, es kommt nachher. Es kommt nachher. Klare Schriftbeweis, wie selbstverständlich die Auferstehungshoffnung unter den Gläubigen im Alten Testament war. Das erklärt der Herr Jesus auch seinen Gegnern, den Sadduzäern, Gegner der Auferstehung, Verleugner der Auferstehung, mit einem ganz simpel einfachen Gedanken, Markus 12, Vers 26, wo er ihnen sagt, was aber die Toten anbelangt, als sie versuchten, ihm zu beweisen, dass es doch keine Auferstehung geben kann, nachher. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, dort, als Mose auf dem heiligen Boden stand, des brennenden Busches, wie Gott zu ihm sprach, Mose, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Alle drei schon längst gestorben. Und Gott nennt sich, ich bin ihr Gott. Und dann sagt der Herr, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum, ihr Sadduzäer, irrt ihr euch sehr, wenn ihr denkt, es gibt keine Auferstehung. Sie werden leben, der Abraham und Isaac und Jakob. Sie werden auferstehen. So ein einfacher, überführender Gedanke. Also für das Alte Testament scheint die Lehre der Auferstehung eine Selbstverständlichkeit darzustellen. Sie stellt eine Selbstverständlichkeit dar, auch wenn sie noch nicht systematisch vorgestellt wird, die Lehre der Auferstehung. Wir wollen die wenigen Stellen, die es gibt, möglicherweise gibt es noch mehr, aber das sind die, die ich gefunden habe, Stellen, welche die Auferstehung nennen oder wenigstens antönen im Alten Testament. Und es wird uns sofort auffallen, wenn wir diese Stellen lesen, dass sie aber keine Angaben machen über die Art des Auferstehungsleibes, zum Beispiel. Und auch keinen Hinweis, keine Andeutung über eine Verwandlung machen. Das wird im Neuen Testament offenbart. Das ist ein Geheimnis, das offenbart wird im Neuen Testament. Bekannte Stelle natürlich Hiob 19. Hiob 19, ich lese ab Vers 23, da sagt Hiob: O, dass doch meine Worte aufgeschrieben, o, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden. Wir wissen, sie wurden es, Gott sei Dank. Ist das nicht herrlich, dieser Wunsch des Hiob? O, wenn doch meine Worte, und sie wurden festgehalten, Gott sei Dank. Dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. In aller Ewigkeit wird das Buch Hiob bestehen. Weit überdauernder, als wenn sie in Felsen geritzt wären. Und jetzt sagt er sie diese Worte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Was heißt denn das? Ich glaube, es gibt Übersetzungen, die wissen nicht so recht, soll man hier übersetzen, und zuletzt werde ich mich über den Staub erheben. Aber offenbar heißt es wirklich, und zuletzt wird er sich, mein Erlöser, über den Staub erheben. Was heißt denn das? Das heißt doch nichts anderes. Am Schluss wird er den Staub besiegen, nämlich die Verweslichkeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Zuletzt wird die Verweslichkeit, das wieder zum Staub werden, besiegt werden. Was für ein Zeugnis. Aber es sagt nichts aus über die Art und Weise des Auferstehungsleibes. Da fährt er weiter in Vers 26. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Das ist die einzige Information, die wir bekommen, dass wir vom Fleisch loswerden sein, vom irdischen, vergänglichen, verweslichen Fleisch los werden wir sein, befreit. Und so werden wir Gott schauen. Aber es sagt noch nichts aus über einen Herrlichkeitsleib, über eine Verwandlung. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Diese neue Gemeinschaft ist hier schon angetönt. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Das hat er wirklich ernst gemeint, der Hiob, auch zu diesem Zeitpunkt. Weg von allem Irdischen hin zum Ewigen. Eine herrliche, eindrückliche Stelle, vielleicht die klarste Stelle zur Auferstehungshoffnung im Alten Testament. Und dann schlagen wir auf Psalm 11, Vers 7. Psalm 11, Vers 7. Psalm 11, Vers 7. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Erinnert ja sehr an Matthäus 5, 8. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Aber hier von David festgehalten im Alten Testament, die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Und ganz sicher hat David nicht gemeint, alle Aufrichtigen werden hier, bevor sie sterben, auf dieser Erde noch das Angesicht Gottes schauen. Nein, er hat von der Ewigkeit gesprochen, von der Auferstehung. Wir sehen eine Antönung der Auferstehung, könnten wir sagen hier. Dann Psalm 16. Psalm 16, da ist, tut mir leid, eine falsche Stelle. Das sollte nicht heißen Vers 10 und 11, natürlich, sondern gemeint ist der... Nein, warte jetzt. Nein, ich bin bei Psalm 17. Psalm 16, das stimmt, Vers 10 und 11. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Das ist ein Psalm von David. Und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Klar und deutlich der Hinweis auf die Ewigkeit, auf die Auferstehung. Aber der erste Vers, natürlich, das wissen wir, das war eine rein prophetische Aussage im Hinblick auf den Messias. David hat sehr wohl die Verwesung gesehen und musste ins Totenreich, damals noch im Alten Testament, auf der Abteilung der Gerechten. Er kam nicht in die Abteilung der Ungerechten, aber die Abteilung der Gerechten im Totenreich, die wurde aufgehoben mit dem Kreuzestod Christi. Und er hat die Heiligen aus dieser Abteilung mit sich geführt ins himmlische Paradies. Und dort sind sie heute. Aber David hat sehr wohl die Verwesung gesehen. Aber es ist eben eine rein prophetische Stelle auf den Messias. Er hat die Verwesung nicht gesehen und hat den Tod auf immer besiegt. Du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Auch eine deutliche Stelle auf die Auferstehung, aber es sagt nichts aus über den Auferstehungsleib. Und dann Psalm 17, Vers 15, auch ein herrlicher Vers. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. An deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Ich habe gelesen, man könnte das Wort auch übersetzen mit wenn ich aufstehe oder auferstehe. Im Jenseits, in der Herrlichkeit. Ja, klare Hoffnung auf die Auferstehung von David, das ist keine Frage, dass David fest mit der Hoffnung der Auferstehung lebte. Dann möchten wir kurz noch Jesaja 26 aufschlagen. Da könnte man das ganze Kapitel lesen, das können wir nicht. Jesaja 26, da steht zuerst im Vers 14. Tote werden nicht wieder lebendig. Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Das ist die eine Aussage, die hier gemacht wird. Vorher beschreibt er den Weg der Gottlosen, der Jesaja. Und wenn er hier von den Toten, dann meint er natürlich die Gottlosen. Gottlose werden nicht wieder lebendig. zu echtem Leben zurückkehren. Wir wissen, dass sie auferstehen werden in der zweiten Auferstehung, um für immer verurteilt zu werden, lebendig in den Feuersee. Aber das ist nicht Auferstehung zum Leben der Herrlichkeit. Tote werden das, die Gottlosen werden das nicht erleben. Eine wichtige Aussage im Alten Testament bereits. Und dann aber im Vers 19, jetzt spricht er von den Gläubigen. Aber, schon nur wie er sie anspricht, aber deine Toten werden leben. Auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Klare und deutliche Lehre der Auferstehung im Alten Testament hier, sehr, sehr deutlich. Auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, die Bewohner des Staubes. Christus wird sich über den Staub erheben. Er wird die Vergänglichkeit besiegen. Denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Auch noch wieder einmal eine dritte Aussage, die wir kennen aus der Offenbarung. Die Erde wird alle Toten wiedergeben. Aber nicht, dass sie das Leben in Herrlichkeit ererben, sondern dass sie vor dem Gericht Gottes, vor dem weißen Thron erscheinen. Also auch hier eigentlich viele, erstaunlich viele Informationen zum Thema Auferstehung in Jesaja 26. Aber nirgends erfahren wir etwas, wie das gehen wird. Über den Leib der Auferstehung. Dann wollen wir noch, haben wir noch zwei, nur noch zwei Stellen, dann haben wir alle so bei einer raschen Suche sich zeigenden Stellen im Alten Testament gelesen. Daniel 12, Vers 2, diese bekannte Stelle natürlich. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, wieder das Thema Staub, ist doch interessant nach Hiob. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Die beiden Gruppen werden nicht zum selben Augenblick, Zeitpunkt aufwachen. Das wissen wir aus anderen Stellen der Schrift. Diejenigen, die Gläubigen des Alten Testamentes, die Heiligen des Alten Testamentes, sie werden auferstehen. Wir können sehr wohl davon ausgehen, dass das nach der Trübsal sein wird, nach der nationalen Rettung Israels und vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Viele legen diese Auferstehung der Heiligen des Alten Testamentes in diese Zwischenzeit dort, die Daniel ja auch beschreibt, diese 45 Tage, dass dort die Auferstehung der Heiligen des Alten Testamentes stattfinden wird. Und die anderen, die werden auferstehen zum Gericht vor dem großen weißen Thron, die zur ewigen Schmach und Schande. Und dann noch die letzte Stelle, Hosea 13, Vers 14. Das ist natürlich die Stelle, die ja dann eben Paulus zitiert. Hosea 13, Vers 14. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Herrliche Stelle zum Abschluss über die Stellen im Alten Testament, die eben auch von Paulus aufgenommen wird. Aber ist es nicht erstaunlich, das sind sieben Stellen, die wir jetzt gelesen haben, die einen Hinweis geben oder unter Umständen deutlich von der Auferstehung sprechen. 7 ganze Stellen im Alten Testament. Und doch war es eine absolute Selbstverständlichkeit. David hat mit der Auferstehungshoffnung gelebt. Sehr, sehr traurig ist es, wenn wir an Salomo denken. Da sieht es schon völlig anders aus, wenn wir an das Predigerbuch denken. Aber David und alle anderen Heiligen des Alten Testamentes, sie wussten selbstverständlich um die Auferstehungshoffnung. Jetzt wollen wir zurückgehen zu 1. Korinther 15. Wir haben gelesen die Verse 50 bis 58. Jetzt ist es aber wichtig, eben auch die vorherigen Verse durchzugehen, denn diese eindrückliche Stelle über die Auferstehung, die Verwandlung, die Entrückung wird von Paulus sehr sorgfältig vorbereitet. In den Versen, wir nehmen es jetzt mal ab Vers 35, ab Vers 35 bis 49, dort bereitet er sorgfältig vor, was er dann sagt zur Offenbarung dieses Geheimnisses, der Verwandlung und der Entrückung. Ich lese Vers 35. Ein ganz wichtiger Vers. Da steht, da fragt Paulus, oder sagt, jemand könnte doch einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Können wir diese Frage, die Paulus da absichtlich einfügt, jetzt nicht sehr gut verstehen? Nachdem wir, was wir wissen, was bekannt war aus dem Alten Testament. Absolut berechtigte Frage. Weil das Alte Testament sagt kein Wort darüber. Wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Das wird er jetzt dann gleich offenbaren. Dieses Geheimnis. Dann fährt er fort, Vers 36. Ich lese bis Vers 38. Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Wir werden sofort erinnert an das Wort Christi in Johannes 12. Das Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt und nicht stirbt, so kann es keine Frucht bringen. Und das meint Paulus hier. Er sagt das genau Gleiche. Das, was du säst, muss sterben, damit das Neue kommen kann. Und das, es macht keinen Sinn. Jetzt sehen wir überall diese riesengroßen, hohen Sonnenblumenpflanzen. Jetzt möchte ich eine weitere noch sehen. Und es kommt niemandem in den Sinn, diese Pflanze auszugraben, ein großes Loch zu machen, halben Meter tief und die Pflanze reinzu. Es würde auch wahrscheinlich, wenn sie schon reif genug, aber nur dann, wieder etwas wachsen. Aber keinem kommt das in den Sinn, ich möchte eine weitere Sonnenblumenpflanze, ich sehe die ganze Pflanze. Nein, das hat Gott anders eingerichtet. Was du sähst, ist ja nicht der ganze Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. In diesem Korn, in diesem Samen, ist die ganze Information enthalten darüber, was daraus werden will. Um diesen Grundsatz geht es Paulus hier. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Bei allem, was aus einem Samen wächst, bedeutet dies zuerst den Tod, die Auflösung für den Samen. Nach einer gewissen Zeit wirst du von diesem Samen nichts, aber auch gar nichts mehr finden. Morphologisch, materiell. Sehr wohl, aber die ganze Information aus diesem Samen in der neuen Pflanze. Das ist wirklich sehr eindrücklich, wie das hier hergeleitet wird. Aus einem Samen kann nur das wachsen, was in dem Samen programmiert und gespeichert war. Das hat ja Gott schon bei der Schöpfung festgelegt. 1. Mose 1, Vers 11 dort. Und Früchte nach ihrer Art. Und es wird wachsen, jedes nach seiner Art. Jedes Gewächs nach seiner Art. Aus einem Apfelkern wird kein Brokkoli wachsen. Unmöglich. So auch nicht Trauben aus Disteln und Dornen. Das ist festgelegt von unserem Schöpfer. Das heißt, der Same ist entscheidend für die Details des daraus entstehenden Leibes. Haben wir das gehört? Das gilt auch für unseren zukünftigen Auferstehungsleib. Der Same, der gesät wird, ist entscheidend für die Details des daraus entstehenden Herrlichkeitsleibes. Das ist die Lehre, die Paulus hier mit diesen Versen weitergibt. Ich lese noch weiter, Vers 42 und folgende. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Ich denke, das ist uns allen am nächsten. Ist es nicht so? Wir sehen hier in diesem Leben in Schwachheit. Wirklich in Schwachheit. Von meinem Leben kann ich das bezeugen. In jeder Beziehung in Schwachheit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Ein natürlicher Leib. Und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Was heißt das? Man kann nicht ohne natürlichen Leib, Soma Psychikon im Griechischen, ohne seelischen Leib, der natürliche Leib wird griechisch wiedergegeben mit der seelische Leib. Man kann nicht ohne natürlichen Leib direkt einen geistlichen Leib erlangen. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Ein Soma Pneumatikon, einen geistlichen Leib, das geht nicht. Zuerst der natürliche Leib und dann der geistliche Leib. Ich lese noch etwas. Da stehen wir bei Vers 44. Ich lese noch kurz fertig. Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Das wieder die Seele ist im Vordergrund. Psyche. Eine lebendige Seele. Das ist der natürliche Mensch, der erschaffen wurde. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Christus ist nicht aus Gott direkt ein lebendig machender Geist geworden. Er ist zuerst Mensch geworden. Und als zweiter Mensch, oder hier wird er genannt, der letzte Adam, manchmal auch der zweite Mensch. Er wurde zu einem lebendig machenden Geist durch sein Erlösungswerk am Kreuz, durch den Sieg, den er errungen hat über die Finsternis, Hölle, Tod und Teufel. Er ist immer noch Mensch, Christus, genauso wie er Gott ist. Aber er ist auch noch Mensch und er ist ein lebendig machender Mensch. Er ist der eine, der einzige Mittler für uns zwischen Gott und Menschen. Weil er Mensch ist, der Mensch Jesus Christus, der lebendig machende Geist geworden ist. Das bedeutet, er kann Leben schaffen. Er kann Leben schaffen. Zoopoyun, das griechische Wort. Zoo, ja, immer gebraucht für das ewige Leben. Nicht nur das Bios-Leben, sondern für das ewige Leben. Vers 46. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Diese wichtige Reihenfolge, die wir schon betont haben. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Adam ist gemeint. Adam, von der Erde genommen. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Gott aus dem Himmel, er ist der zweite Mensch, weil er Mensch geworden ist. Wie der irdische beschaffen ist, wie ist heute der irdische beschaffen? Dem Tod geweiht. Jeder irdische ist dem Tod geweiht. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, wie ist der himmlische beschaffen? Lebensspendender Geist. Leben, ewiges Leben in Herrlichkeit. Das ist die Beschaffenheit des himmlischen, des zweiten Menschen, Christus. Und so sind auch die himmlischen. Wenn wir das zusammenfassen, dann verstehen wir, es gibt eine Zeit der Bewährung. Der Bewährung im natürlichen Leib. Es ist nicht umsonst, dass wir jetzt dieses Stadium durchlaufen müssen. Es ist die Zeit, die alles entscheidende Zeit, wo das Samenkorn gebildet wird, gefüllt wird mit dem hoffentlich Richtigen. Und das wird eine Auswirkung haben in alle Ewigkeit. Es gibt eine Zeit der Bewährung im natürlichen Leib vor dem Erhalt des geistlichen Auferstehungsleibes. Und es kam auch so deutlich heraus, es braucht die korrekte Reihenfolge. Zuerst das Natürliche, das zum Samenkorn wird für den geistlichen Herrlichkeitsleib. Das Samenkorn stirbt, aber die Informationen, das, was sich dort angesammelt hat, alles Gold und Silber und Edelsteine, die werden bestimmen den Herrlichkeitsleib. Und das ist so wichtig, es scheint so trivial, die korrekte, die richtige Reihenfolge. Aber ich kann euch sagen, es gibt eine Fülle von Irrlehren, von typischen gnostischen Irrlehren. Wäre interessant, mal darüber zu sprechen, aber es braucht so viel Zeit, das zu erarbeiten. Eine Fülle von gnostischen Irrlehren, die haken den natürlichen Leib ab, spielt keine Rolle und sind schon beim geistigen Leib, beim astralen Christus. Ich selber, wow, was ich mache mit meinem natürlichen Leib, völlig egal. Ich kann machen und tun und lassen, was ich will. Ich lebe im geistlichen Leib. Schreckliche Irrlehre, die in Abwandlung und schlussendlich in der Tiefe, in Einzelheiten, schrecklichen Eingang gefunden haben. In viele Lehren, es tut mir leid, aber der Calvinismus gehört zu diesen Lehren, die einen kleinen Teil dieser schrecklichen gnostischen Irrlehren übernommen haben. Es gibt einen Autor, der das sehr, sehr gekonnt nachweist über die Schriften der Kirchenväter der ganz frühen, die Entwicklung bis hin zum Calvinismus, die Entwicklung der gnostischen Lehren dort drin, wie sie aufgestanden sind, die meisten gegen diese gnostischen Lehren, wie es dann doch schlussendlich Eingang gefunden hat, vorwiegend über Augustinus. Aber das ist ein anderes Riesenthema, hochspannend, aber jetzt nicht das Thema von heute Abend. Die korrekte Reihenfolge, das steht nicht einfach zu unserer Unterhaltung da, weil es so trivial ist. Zuerst das Natürliche, danach kommt das Geistliche, der geistliche Leib. Das ist hochberechtigt, dass das hier steht. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Der natürliche Leib ist der Same des daraus entstehenden geistlichen Leibes. Haben wir gelesen, Vers 35 und 36. Und der Inhalt des Samens bestimmt, was daraus entsteht. Vers 37 und 38. Und wenn wir das zusammenfassen, dort in dieser Klammer auf Seite 32, unser jetziges irdisches Leben im natürlichen Leib ist entscheidend für unsere Ewigkeit im Auferstehungsleib. Und genau mit diesem Gedanken schließt Paulus dieses wichtige Kapitel ab. Und das ist eben der Vers 58. Das ist der Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Damit drückt er genau diese Wahrheit aus. Es hat mich so neu, so ermutigt, dieser Vers. Stellen wir uns vor, nicht vergeblich. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Wie auch immer Menschen sie beurteilen mögen, was auch immer die Umstände sein mögen, nicht vergeblich. Hier steht es schwarz auf weiß. Und erfassen dieser Wahrheit, dass es wirklich nicht vergeblich war, werden wir morgen und übermorgen? Nein, in der Ewigkeit erst. Erst beim Herrn. Noch kurz ein paar Worte zum Vers 58. Er schreibt, darum werdet fest. Eigentlich, und da steht, glaube ich, darum seid fest. Ja? Die Übersetzung wäre viel besser, werdet fest. Es steht ginomai, das Wort. Nicht einfach von sein, sondern werden. Und es steht im Präsens aktiv, was da dir dann durativ antut, das Andauernde, fortdauernd, werdet fest. Das heißt, seid fest, halt einfach, oh, ich sollte doch fest sein und jetzt bin ich immer noch nicht fest und ich war fest und jetzt bin ich nicht mehr fest. Nein, es steht werdet. Es ist ein Prozess. Wir dürfen wachsen darin, mehr und mehr und mehr fest werden. Gegründet werden, meint das. Fest heißt Hedraios auf Griechisch, kommt von Hedra, der Sitz. Das bedeutet gesetzt sein, gefestigt sein, im Sitz. Wenn jemand auf hohen Beinen steht, kannst du ihn leicht umkippen. Wenn er sitzt, in diesem Hedra, in diesem Sitz, wird es sehr, sehr schwierig. Wir sollen so werden, gesetzt, gefestigt, mehr und mehr als Prozess, werdet fest. Dann steht unerschütterlich. Auch so ein herrliches Wort. Ametakinetos. Wir kennen das Wort Kinetos von der Kinetik, die Bewegung. Die Beweglichkeit, Bewegung, meint das Wort Kinetos. Und ab verneint. Unbeweglich. Und Meta bedeutet heraus oder wegbewegen. Und das soll eben gerade nicht sein. Wir sollen völlig unerschütterlich sein. Unbeweglich. Solche, die nicht ins Wanken zu bringen sind, sollen wir werden. Lasst uns fest werden. Lasst uns unerschütterlich werden. Solche, die nicht ins Wanken zu bringen sind. Aber ist das nicht selbstverständlich? Für echte Gläubige wiedergeboren, die werden doch nie ins Wanken gebracht oder sogar aus dem Glauben gestoßen dadurch. Aber was sagt denn Petrus? 2. Petrus 3, Vers 17, warnt genau vor dem. Genau vor dem. 2. Petrus 3, Vers 17. Wo er sagt, er wie die Ungefestigten, die Schriften verdrehen, auch das, was Paulus gesagt hat, weil es schwierig ist zum Verstehen im ersten Moment, nehmen die Unwissenden es und verdrehen es und auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und dann sagt er den Gläubigen, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Ekpipto im Griechischen könnte man auch mit abfallen übersetzen, herausfallen aus eurem festen Stand. Es ist eine reale Bedrohung oder nicht? Oder hat das Petrus nur rhetorisch geschrieben? Nein. Nein. Dann steht im 1. Korinther 15, 58 fest, unerschütterlich werden, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Periseio, das Wort heißt überströmen, überfließen. Auch wieder im Präsens aktiv, als Partizip aber hier gebraucht. Präsens aktiv, dauernd. Es ist ein Prozess, es ist andauernd aktuell, dass wir überfließen in dem Werk des Herrn. Das ist eine für mich erschütternde Aussage. Wir dürfen, wir sollen überfließen in dem Werk des Herrn. Und das drückt ja aus, das Werk des Herrn, dass es sein Werk ist. Da bin ich so froh, für mich, für uns alle. Es ist sein Werk. Es steht nicht, wir sollen Werke entwickeln, uns Werke überlegen. Unsere Werke sollen überfließend werden für den Herrn. Es steht, wir sollen überfließend sein in seinem Werk. Kommt uns sofort Epheser 2, Vers 10 in den Sinn. Wir aber sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir können entspannen, wir können uns freuen und wir können einfach bitten und beten immer wieder, Herr, lass mich wandeln in deinen Werken. Dann müssen wir uns gar nicht den Kopf zerbrechen. Was könnte ich noch tun? Manchmal ist es gut, wenn wir uns überlegen. Aber die Basis ist, Herr, zeige mir deine Werke. Lass mich wandeln in deinen Werken. Oder weil das so wichtig ist, möchte ich diese Stellen auch noch kurz lesen. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen oder das Tun, das Wirken, wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es. Wie herrlich diese drei Worte. Gott ist es in euch. Oder 2. Thessalonicher 2, 17. Kurzes Wort. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Er ist meine Stärke für jedes gute Wort und Werk. Es kommt nicht gut, wenn ich es aus eigener Kraft tue. Er will die Stärke sein. Er will die Kraft sein für jedes gute Wort und Werk. Oder noch einmal deutlicher und noch herrlicher, Hebräer 13, Vers 21. Er, der Gott des Friedens aber, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Es geht noch weiter, noch herrlicher, aber Gott will uns ausrüsten zu jedem guten Werk. Aber woher nehme ich die Kraft? In meine Schwachheit. Woher nehme ich die Zeit? Woher? Gott rüstet dich aus. Gott rüstet dich aus. Der Herr rüste euch aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Das ist das alles Entscheidende in unserem Leben. In dieser Zeit, wo das Samenkorn, den Inhalt, der so wichtig ist, des Samenkorns gebildet wird, dass alles entscheidend ist, dass wir in unserem Leben lernen, mehr und mehr Gottes Willen zu tun. Und da steht, er rüstet euch aus zu jedem guten Weg, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Es ist unmöglich, das noch deutlicher zu sagen, wie die Kräfteverhältnisse sind. Es ist unmöglich, noch deutlicher auszudrücken, wessen Werk wir tun und wer die Kraft gibt und wer für das Umfeld sorgt. Man kann es nicht mehr deutlicher ausdrücken. Nicht wir. Gott muss es tun. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch Heer. Selbst wenn wir ein Heer zur Verfügung hätten. Stellt euch vor, wir hätten hunderte von Menschen in der Gemeinde. Ein Heer von Menschen. Und viel, viel Kraft. Durch meinen Geist muss es geschehen. Zacharia 4, Vers 6. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und da spielt Kraftmenge und Heergröße absolut keine Rolle. Ist das nicht herrlich? Und dann noch die letzte Stelle, die haben wir auch schon angeschaut, nur noch einmal ganz kurz, weil es auch hier so gut passt. Offenbarung 19, Vers 8. Dort, wo wir jetzt die Braut des Lammes sehen, fertig gemacht, in ihrem Hochzeitskleid. Sie hat sich bereit gemacht. Und dieses Kleid, das nahm sie nicht aus ihrem Schrank, das wurde ihr gegeben. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die, oder sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Es ist im Plural gesetzt. Die Kajoma, die gerechten Taten der Heiligen. Das ist nicht das Kleid der Gerechtigkeit, das Christus uns durch sein Blut erworben hat, damit wir in Gerechtigkeit vor Gott stehen. Ich bin überzeugt, das ist nicht das gemeint. Sondern es sind die Gerechtigkeiten der Heiligen, die gerechten Taten gemeint. Es ist der Inhalt, die Information, der Inhalt des Samenkornes gemeint. Es sind die Werke und die Taten gemeint, die unversehrt durch das richtende Feuer am Richterstuhl Christi hindurchkommen werden. Diese reine Leinwand der Heiligen. Ja, wahrhaftig, Arbeit nicht vergeblich. Die Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Und wir dürfen immer wieder um das Wollen und um das Vollbringen bitten, damit rechnen, dass Gott es gibt. Wir dürfen immer wieder auch bitten, dass er uns unsere Motivation, unser Herz, das leuchtet, dass wir auch in der richtigen Motivation diese Werke tun. Eine falsche Motivation ist, ich kann es. Ich habe Kraft, ich bin jemand. Schaut meinen Namen, alle kennen ihn. Schaut, was ich alles geschrieben habe. Das ist nicht die richtige Motivation. Die richtige Motivation ist, ich bin klein. Herr, ich bin nichts vor dir. Mach du etwas aus mir. Ich überlasse alles dir. Amen. Damit möchte ich aufhören. Wir wollen dann das nächste Mal die Verse eben ab Vers 50 bis 57 noch kurz betrachten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, für den Heilsplan, den wir dürfen erkennen immer mehr und für das grosse Vorrecht, dass du unser Heiland bist, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, dass ja, wir dürfen in all unserer Schwachheit und Kleinheit, in diesem irdischen Gefäß dürfen vor dir sein, damit dir alle Herrlichkeit zukommt. Herr, ja, wie fest realisieren wir, dass nicht das grösste Problem unsere Schwachheit ist, unsere Kleinheit, unsere Niedrigkeit. Aber das grösste Problem, das wir noch haben, ist unsere Einbildung, unsere Selbsteinbildung, unser Drang nach dem Ego, jemanden zu sein und doch gross zu sein und uns gross zu machen. Herr, danke für all deine Wege, die das zerschlägt, weil du sagst, dass du bei dem Wunsch, wo zerbrochenen Herzen ist, zerschlagenen Geistes, dort wohnst du. O Herr, wohn du unter uns. Wir wollen Ja sagen zu deinen Wegen, zu der Zerschlagenheit, Zerbrochenheit. Und wir wollen dir in allem Recht geben. Herr, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass es hier heisst, schwarz auf weiss, eure Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. Amen. Amen.